Herzlich willkommen zu Folge 45 unseres Unite Podcast. Ich bin Katrin Dippe und kümmere mich bei Unite um Unternehmenskommunikation. Wir haben hier in diesem Jahr schon mehrfach über öffentliche Beschaffung gesprochen. Heute schauen wir dorthin, wo sie für alle unmittelbar spürbar wird, in den Kommunen. Hier entscheidet sich, ob Schulessen rechtzeitig geliefert wird, Busse fahren, Kitas ausgestattet und digitale Dienste für alle verfügbar sind. In den Kommunen wird Staat erlebbar. Jede Ausschreibung, jeder Vergabeschritt kann direkten Einfluss auf Lebensqualität und die Entwicklung vor Ort haben. Knappe Budgets, komplexes Vergaberecht und Fachkräftemangel setzen die Kommunen jedoch unter Druck. Wie kann Beschaffung da gelingen und wie können digitale Werkzeuge sowie neue Strategien die Praxis verbessern? Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der am Tag vermutlich unzählige Male den Begriff kommunal benutzt, weil das sein Job ist. Denn er ist Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Guten Tag, Bernd Düsterdiek.
Ja, guten Tag, Frau Dippe. Ich freue mich heute auf den Podcast.
Herr Düsterdiek, können Sie uns erstmal ganz kurz erklären, was der Deutsche Städte- und Gemeindebund macht?
Ja, das will ich sehr gerne machen, Frau Dippe. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund, auch abgekürzt als DSDGB, ist einer von drei kommunalen Spitzenverbänden auf der Bundesebene. Wir haben also drei kommunale, wenn Sie so wollen, Interessenvertretungen in Deutschland. Das ist der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Wir vertreten flächig im Grunde in allen Flächenländern in Deutschland Städte, Gemeinden unterschiedlicher Größenordnung und eben dann insbesondere in Berlin und Brüssel. Das heißt also, wir begleiten alle Gesetzesvorhaben, die Kommunalbezug aufweisen, schauen uns Vorlagen, Vorschläge der Politik an. In allen Themen und Sachbereichen, die für Kommunen, für Städte, Gemeinden relevant sind, äußern uns natürlich dazu und spiegeln politische Vorschläge auch mit unseren Mitgliedern. Wir sind ein Verbändeverband, das heißt, wir haben also in allen Bundesländern, wenn Sie so wollen, Mitgliedsverbände, Landesverbände. Dort gibt es auch Städte- und Gemeindebünde, nicht, wenn Sie also in die Bundesländer schauen. Und die haben den unmittelbaren Draht zu den einzelnen Städten und Gemeinden, die dann dort natürlich Informationen von uns auch bekommen über diesen Transformationsriemen kommunale Verbände. Und wir nehmen natürlich auch Anliegen, Interessen, Hinweise dann der Kommunen direkt auf und können diese auch in die Politik, in die Gesetzgebung hier in Berlin, aber auch natürlich Brüssel auf die europäische Ebene spielen. Das sind wichtige Punkte, damit wir das spiegeln. Neben uns gibt es, wie gesagt, noch zwei weitere kommunale Verbände auf der Bundesebene. Das ist der Deutsche Städtetag, der Schwesterverband von uns, der sich ja pauschal, könnte man sagen, für die Großstädte eher noch kümmert und um die Großstädte kümmert. Und dann haben wir noch last but not least den Deutschen Landkreistag, der die Landkreise vertritt. Nicht? Und wir wirken zusammen natürlich als drei Verbände, um eben auch schlagkräftig die kommunalen Interessen hier in Berlin in der Politik auch vertreten zu können.
Nun kann sich jeder unter Kommunen etwas vorstellen in Deutschland, aber wie bedeutsam sie sind, glaube ich, weiß nicht jeder. Haben Sie ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht, Herr Düsterdiek?
Ja, das kann ich auch gerne nochmal unterlegen. Wir haben also in Deutschland circa 11.000 Kommunen tatsächlich. Ne? Also jetzt mit einer, ja, sagen wir mal, Daumenpeilung, wenn Sie mir den laxen Ausdruck gestatten. Aber wie gesagt, ca. 11.000 Kommunen haben wir. Wir haben eine große Anzahl dann auch an kommunalen Unternehmen, nicht die kommunale Wirtschaft, Stadtwerke, Gemeindewerke, die natürlich ganz eng auch dann mit zu betrachten sind. Und diese über 11.000 Kommunen, das sind sehr unterschiedliche Strukturen. Das muss man sich auch nochmal vor Augen führen in den einzelnen Ländern. Nicht? Wir haben also nach Gemeindegebietsreformen, am Beispiel Nordrhein-Westfalen, will ich es mal vielleicht verdeutlichen, da haben wir nur in Anführungsstrichen nur noch 396 Städte und Gemeinden. Wenn Sie mal nach Bayern schauen, nicht, da finden Sie über 2000 Städte, Gemeinden, Märkte. Und da insoweit ist die Struktur, also auch der Größe und der Verfasstheit der Gemeinden und der Städte in Deutschland sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber die Probleme bleiben die gleichen, Frau Dippe, nicht? Das ist eben im Aktuellen leider so, dass wir, wenn ich das Beispiel der Kommunalfinanzen mal benennen darf, nicht? Da ist es egal, ob groß oder klein. Wir stehen so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand im Augenblick. Wir haben tatsächlich aktuell, naja, die schwierigste Finanzsituation seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich. Und das ist ein echtes Problem. Wir hatten im letzten Jahr ein negatives Finanzierungssaldo in den 11.000 Kommunen, wenn Sie die mal alle betrachten, von annähernd 24 Milliarden Euro. Das ist gewaltig. Das hat es vorher nie gegeben. Das hat es weder in Krisenzeiten gegeben, weder in der Finanzkrise, noch Corona-bedingt oder sonst wie, auch einigungsbedingt damals nicht, hat es solche Finanzierungsdefizite nie gegeben. Das ist dramatisch tatsächlich. Und das muss man auch vielleicht auch vor dem Hintergrund sehen, dass wir tatsächlich sogar einen Investitionsstau vor uns herschieben, einen Investitionsrückstand, der nach Auskunft der KfW, es gibt immer ein sogenanntes KfW-Kommunalpanel, das hat ausgerechnet jetzt vor einem halben Jahr etwa, dass wir dabei mittlerweile 218 Milliarden Euro liegen, Investitionsstau, den die Kommunen zusätzlich haben. Also das ist eine Situation, die es sehr, sehr schwierig macht zu agieren. Und wie gesagt, das gilt für große Städte wie für mittlere oder kleinere Kommunen. Man muss also gucken, dass man die Pflichtaufgaben erfüllt, auch freiwillige Aufgaben noch leisten kann bei einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen. Und das ist eine echt gefährliche, toxische Mischung. Wenn wir das nicht ändern, langfristig und mittelfristig, kommen wir in eine weitere Schieflage. Und das wirkt sich natürlich insgesamt auch politisch aus, denn die Bürgerinnen und Bürger erleben Staat, erleben Gesellschaft vor Ort in den Kommunen. Und nicht in der Landeshauptstadt oder gar in Berlin, wenn sie Probleme haben, wenn das Freibad schließt, die Bücherei geschlossen wird, das Hallenbad nicht mehr geöffnet ist oder die Schulen und Kindergärten in einem katastrophalen baulichen Zustand sind, dann gehen sie eben nicht nach Berlin, sondern sie gehen zum Bürgermeister vor Ort, zu Recht auch, und verlangen, dass diese Daseinsvorsorgeleistungen auch erbracht werden. Und hier sind wir in den letzten Jahren in eine totale Schieflage gekommen. Deswegen ist es wichtig, dass Bund und Länder wirklich hier diesen Blick auch auf die Kommunen richten, um Kommunen zu stärken, langfristig finanziell zu stärken, damit sie handlungsfähig bleiben.
Diese Herausforderungen setzen sich ja fort. Wenn wir jetzt zum Thema Beschaffung kommen, können Sie dazu noch mal etwas sagen, wie die Situation in den Kommunen da ist?
Ja, die Beschaffung ist natürlich eigentlich immer, die steht immer mittendrin und ist eben extrem wichtig. Da haben Sie völlig recht. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass also ein Investitionsstau besteht. Nicht, wenn Sie sich mal die wesentlichen kommunalen Bereiche anschauen. Das sind die Straßen, das sind Plätze, das ist die Verkehrsinfrastruktur in den Kommunen. Angefangen von der Schlaglochpiste, nicht bei jedem vor der Tür, dann aber eben, wie ich gerade schon gesagt habe, öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, die bauliche Sanierung, Ertüchtigung, energetische Sanierung kommunaler Gebäude, aber auch Neubau, nicht, ob das Feuerwehrhäuser sind, auch die Kitas müssen zum Teil erweitert werden, ausgebaut werden. Wir haben also ja doch verstärkte Anforderungen jetzt etwa durch den, ein Beispiel nennen, auch im Schulbereich, durch den Ganztagsanspruch, den der Bund den Kommunen aufgegeben hat ab 2026 für Kinder im Grundschulalter. Das macht sich mal nicht eben so. Da müssen Infrastrukturen geschaffen werden. Sie brauchen die Räumlichkeiten, sie brauchen das Personal und in vielen Dingen mehr. Nicht der Umbau der IT muss weitergehen in den Kommunen. Also riesengroße Investitionsbedarfe, die vor uns liegen, und da müssen eben Beschaffungsvorgänge in Gang gesetzt werden, Auftragsvergaben durchgeführt werden. Dafür brauchen wir natürlich auch ein passgenaues Vergaberecht letztlich. Wir brauchen flexible Regelungen, die es den Kommunen ermöglichen, auch diese Investitionsbedarfe vernünftig zu decken, denn nichts ist schlimmer, als wenn man jetzt auch gerade bei dringlichen Beschaffungen Schwierigkeiten bekommt, bis hin dann zu Nachprüfungsverfahren, das kennen wir ja auch alles, man hat einen Fehler gemacht im Vergaberecht, was ja häufig auch durchaus an der Komplexität der Regelungen liegt, gerade in kleineren Kommunen, die vielleicht dann nicht über das notwendige personelle Know-how verfügen. Deswegen muss der Appell auf jeden Fall lauten, wir brauchen praxisgerechte Vergaberegelungen, mit denen die Kommunen umgehen können. Es muss zügig, es muss vernünftig beschafft werden können, damit diese Investitionsbedarfe gerade in Städten und Gemeinden zukünftig auch sachgerecht gedeckt werden können.
Sie waren am Montag, das war der 10. November 25, zu einer öffentlichen Anhörung im Bundestag eingeladen. Dort hat man ExpertInnen zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge. Wir kennen das als Vergabebeschleunigungsgesetz angehört. Und ich habe mich mal auf der Bundestagsseite umgeschaut und zitiere, Bernd Düsterdijk erklärte, die vorgesehene Neuregelung zum sogenannten Losgrundsatz werde die Rahmenbedingungen der Vergabepraxis in keiner Weise verbessern, sondern wäre im Gegenteil ein deutlicher Rückschritt. Was war denn da los?
Ja, Frau Dippe, das ist völlig richtig. Haben Sie mich korrekt zitiert oder die Bundestagsseite hat mich richtig zitiert? Ja, das stimmt tatsächlich. Also der Bund ist ja angetreten mit diesem Vergabebeschleunigungsgesetz. Der Entwurf ist jetzt aktuell noch in den parlamentarischen Beratungen. Dieser Ansatz ist richtig und wichtig. Das will ich vielleicht mal voranstellen. Den gab es ja übrigens im Grundsatz auch schon in der letzten Legislaturperiode, wenn man sich an die sogenannte Ampelkoalition erinnert. Auch die hatten ja Ähnliches vor. Nicht, da hieß das Kind nur etwas anders. Da nannte man es Vergabebeschleunigungsgesetz, glaube ich, war der. Vergabetransformationsgesetz, pardon. So war die Begrifflichkeit. Jetzt haben wir das Beschleunigungsgesetz natürlich so rum. Also gleiche Zielrichtung, richtig. Die Zielrichtung passt natürlich, wie ich ja vorhin schon ausgeführt habe. Wir wollen flexibler werden, wir wollen einfacher und schneller werden. Das steht ja auch in der Überschrift des Gesetzentwurfs drin, so weit, so gut. Aber dann kommt es eben auch darauf an, dass man dann die richtigen Regeln auch tatsächlich plant und umsetzt. Und bei diesem sogenannten Losgrundsatz, den Sie angesprochen haben, da hakt es leider Gottes noch.
Wollen wir mal kurz erklären für Zuhörende, die nicht ganz so speziell im Vergaberecht eingetaucht sind, was eigentlich der Losgrundsatz ist?
Genau. Das deutsche Vergaberecht kennt seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, ist eine Regelung, die steht im Paragraph 97 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Dort steht diese Regelung im Grundsatz so über allem. Das bedeutet, dass also bei öffentlichen Auftragsvergaben, also Vergaben der öffentlichen Hand, Bund, Länder, Kommunen, Aufträge im Regelfall in Losen, und zwar in Fach- oder Teillosen, sogenannten Fach- oder Teillosen zu vergeben sind. Nicht? Also am Beispiel, nehmen Sie jetzt mal das Beispiel, die Kommune plant und baut einen Kindergarten neu, nicht? Dann müssten Sie überlegen, schon beginnend mit der Planungsleistung eines solchen Projektes, diese Planung gesondert auszuschreiben und dann die einzelnen Gewerke an diesem Beispiel mal, Rohbau, technische Gebäudeausrüstung, Dachdecker und was da alles so noch an Einzelgewerken denkbar ist, die werden dann in der Regel in Fachlosen aufgeteilt, vergeben und ausgeschrieben. Sie haben also mit einer größeren Anzahl natürlich immer an Unternehmen, Anbietern zu tun. Das kennt man so aus der Vergangenheit. Nun sind wir aber mittlerweile natürlich auch in der Phase, wo man durchaus auch aus dringlichen Gründen Projekte vielleicht schneller und aus einer Hand auch beschaffen möchte. Das heißt also die Gesamtvergabe, dass man beispielsweise, um an dem Kindergartenbeispiel zu bleiben, überlegt, wir wollen die Planung dieses Projekts und die Bauausführung in einer Hand legen und nicht mit 5, 8 oder 10 Bietern zu tun haben. Das ist dann die Generalunternehmervergabe. Und hierfür muss man abweichen können von den vergaberechtlichen Grundlagen, die, wie gesagt, diese Losvergabe als Regelfall vorsehen. Und wir haben zurzeit, es gibt schon Ausnahmemöglichkeiten davon, die sind aber sehr eng gesteckt. Die Ausnahmen beziehen sich nämlich nur auf wirtschaftliche und technische Gründe. So steht es in dieser genannten Regelung drin. Also wenn Sie können ausnahmsweise von dieser Losvergabe abweichen, wenn es explizite technische oder wirtschaftliche Gründe gibt. Das hat sich in der Vergangenheit wirklich nur punktuell bewährt, weil es eben ein sehr, sehr großer Begründungs- und Darlegungsaufwand immer ist. Für die öffentlichen Auftraggeber liegt wirklich ein technischer Grund vor, dass ich mal gesamt vergeben darf, liegt ein wirtschaftlicher Grund vor. Es hat also Frau Dippe zahlreiche Gerichtsentscheidungen, Vergabekammerentscheidungen in der Vergangenheit gegeben, die Anforderungen an diese Begründung sehr hoch gehangen haben. Es ist also schwierig, das umzusetzen. Und hier ist die Überlegung vieler Kommunen auch zu sagen, wir wollen hier ein bisschen flexibler werden. Denn die Begründung ist ja für sich genommen richtig. Das ist nämlich der Schutz des Mittelstandes für diese Losvergabe. Nicht? Das ist der politische Gedanke dahinter zu sagen, wir wollen kleinere Lose bilden, damit eben auch das Handwerk, das örtliche Handwerk, der Mittelstand an den Ausschreibungen beteiligt werden. Das ist ja auch richtig und gut, gerade aus kommunaler Sicht wichtig. Das will niemand in Frage stellen. Nur wir denken, dass wir ein Stück weit doch flexibler werden müssen. Beispielsweise, dass man generell zeitliche Gründe auch neben den beiden genannten Aspekten Wirtschaftlichkeit und Technik auch zulässt, im Einzelfalle dann auch mal abweichen zu können. Das ist gerade für Kommunen, kleinere Kommunen auch nicht von der Hand zu weisen, wenn sie jetzt nur noch mit einem Vertragspartner zu tun haben, nicht? Mit Blick auf die Vertragsabwicklung, Bauabwicklung und auch Nachträge etc. pp. Das kann sich wirklich auch positiv im Einzelfall mal bemerkbar machen. Und hier ist einfach der Vorschlag zu sagen, wir weiten diese Regelung ein Stück weit auf, dass auch aus zeitlichen Gründen einmal abgewichen werden kann, wenn also ein dringliches Vorhaben ansteht, damit also auch diese Begründungsanforderungen zukünftig nicht so extrem sind, dass man diese Hürde gar nicht überspringen kann. Denn das hat sich vielfach in der Vergangenheit leider so gezeigt.
Wir reden ja gerade über Bundesgesetzgebung. Was kommt denn überhaupt von einem gut gemachten Vergabebeschleunigungsgesetz in den Kommunen an?
Ja, also da kann schon einiges ankommen bei den Einzelregelungen. Die Kommunen sind ja nun tatsächlich qua Definition natürlich an das Vergaberecht gebunden, nicht? Und dann muss man sich nochmal anschauen, was haben wir denn an Vorgaben und Regelungen. Nun muss man auch vielleicht noch was zur Erklärung sagen, dass das, was jetzt gerade im Bund geplant wird mit diesem Vergabebeschleunigungsgesetz, nur den sogenannten EU-Bereich betrifft. Das heißt also die sogenannten EU-Vergaben, die so oberhalb bestimmter Schwellenwerte liegen im Baubereich, also jenseits der 5-Millionen-Euro-Grenze. Wir haben jetzt ab 1. Januar nächsten Jahres wieder neu justierte Schwellenwerte. Sie liegen dann bei 5.404.000 Euro netto, etwa für Bauvergaben. Also nur für diesen Bereich oberhalb dieser Schwellenwerte gelten die jetzt gerade diskutierten Regelungen. Warum? Weil der Bund nur in diesem Bereich Gesetzgebungskompetenz hat. Für die kommunalen Vergaben, für das Tagesgeschäft, Frau Dippe, so will ich es mal ausdrücken, da sind die nationalen Vergabeverfahren relevant, die unterhalb dieser EU-Schwellenwerte liegen. Und da sind wir bei den Länderregelungen, beziehungsweise im Liefer- und Dienstleistungsbereich bei der Unterschwellenvergabeordnung, die entsprechende Regelungen vorsehen. Vielfach korrespondiert das natürlich mit dem, was auch für den Oberschwellenbereich gilt. Aber im Unterschwellenbereich, wie gesagt, haben wir zum Teil dann Regelungen wie die UVGO, wie die VOB für den Baubereich, aber eben auch ergänzende Länderregelungen, nicht beispielsweise, und das ist sehr relevant für die Kommunen, Stichwort Direktauftragswertgrenzen. Hier hat sich doch in den letzten Monaten und Jahren doch eine ganze Menge getan. Also dass hier einige Bundesländer jetzt doch große flexible Regelungen vorsehen, die den Kommunen beispielsweise bis zu 100.000 Euro netto im Lieferdienstleistungsbereich Direktaufträge ermöglichen. Man schaue nach Bayern oder Baden-Württemberg. Oder jetzt ganz aktuell 1. Januar 2026 Nordrhein-Westfalen, die haben den größten Sprung gewagt. Sie werden nämlich das gesamte Unterschwellenvergaberecht im Grunde suspendieren. Das heißt also abschaffen, wenn sie wollen. Die Kommunen werden da völlig freigestellt. Das ist natürlich schon ein Schluck aus der Pulle, nicht? Und bietet flexible Möglichkeiten, aber es ist auch nicht ganz so einfach. Man muss natürlich auch gucken, an welchen Leitfäden man sich dann zukünftig bei der Vergabe orientiert. Also Sie sehen, sehr vielfältig, sehr vielschichtig und komplex, aber Es bleibt letztlich dabei bei all den vorgeschlagenen Regelungen, man könnte jetzt auf Einzelpunkte eingehen, dass die Nachweisführung, die Statistikpflichten und so weiter, sind viele Punkte. Auch die interkommunale Zusammenarbeit wird durch diesen Gesetzentwurf des Bundes nachgeschärft und auch erleichtert. Da sind einige gute Punkte, Aspekte mit dabei. Aber man muss das Gesamte sehen, nicht Unter- und Oberschwellenvergaberecht, denn die Kommunen vergeben allenfalls 5% der Aufträge sind mal europaweite Vergaben. Das muss man nochmal benennen. Aus kommunaler Sicht das Tagesgeschäft, Frau Dippe, sind die nationalen Verfahren. Die europaweite Ausschreibung ist im kommunalen Bereich eher die Ausnahme. Das ist natürlich bei Bund und Ländern als Auftraggebern anders. Allein aufgrund der Volumina natürlich, nicht? Das muss man wissen. Deswegen ist das Unterschwellenvergaberecht, da ist es spannend für die Kommunen. Da muss man ganz besonders hinschauen, was da für Regelungen geschaffen werden oder eben auch geändert werden.
In der Vorbereitung fiel mir auf, dass in den Begrifflichkeiten viel mit Geschwindigkeit kommuniziert wird. Ja, wir haben vom Vergabebeschleunigungsgesetz gesprochen. Es gibt den Bauturbo. Was sagen Sie denn zur Digitalisierung? Ist man da auch schnell unterwegs in den Kommunen?
Ja und nein, will ich mal sagen. Das Thema Verwaltungsdigitalisierung beschäftigt uns natürlich schon seit Jahren. Nicht? Also Stichwort OZG, Onlinezugangsgesetz, Digitalisierung von Verwaltungsleistungen generell. Aber auch da erleben wir jetzt einen ständigen Kampf und Diskussionen eben zwischen den drei staatlichen Ebenen, Bund, Ländern und Kommunen. Nicht? Wer organisiert jetzt zukünftig was in welcher Art und Weise? Ein sehr komplexes Themenfeld. Wir müssen da dringend weiterkommen. Nicht, das gilt für alle Bereiche, aber eben dann auch schlussendlich für den Beschaffungsbereich. Und hier meine ich schon, dass wir hier schon ein Stück weit Wegstrecke ja hinter uns gelassen haben. Wir sind ja da durchaus im Vergabebereich, was beispielsweise die Nutzung von digitalen Vergabeplattformen etwa angeht, unterwegs. Nicht, das ist für die Kommunen nicht Neues. Im Liefer- und Dienstleistungsbereich sind wir ja im Grunde im Bereich der digitalen Abwicklung von Vergabeverfahren. Und auch im Bereich der Bauvergaben ist das ja mittlerweile Standard, was die Ausschreibung angeht, die Veröffentlichung von Ausschreibungen. Aber dann schlussendlich und idealerweise natürlich auch die Abwicklung, die Einreichung von Angeboten auf digitalem Wege, digital verschlüsselt, bis hin zur Angebotsöffnung und Auswertung, also entsprechende digitale Vergabemanagementsysteme sind wichtig. Hier gibt es ja diverse private Anbieter natürlich am Markt, die auch genutzt werden, aber auch die Länder ihrerseits bieten natürlich Plattformen an, die auch den Kommunen zur Verfügung stehen, was die Veröffentlichung von Ausschreibungen angeht und natürlich auch die eigene kommunale Selbsthilfe, so will ich es mal ausdrücken, ist ja auch nicht neu, dass wir interkommunal agieren, also Bündelausschreibungen beispielsweise auch digital organisieren, bis hin zu kommunalen Kaufhäusern, die genutzt werden, die extern genutzt werden, aber auch eigenverantwortlich organisiert werden. Ich darf beispielsweise nach Rheinland-Pfalz schauen. Dort gibt es ein kommunales, digitales Kaufhaus für Kommunen, was verschiedenste Produkte anbietet für den Bürobereich, Bürobedarf bis hin zum Bauhof. Also das sind alles sinnvolle Ansatzpunkte, nur wir haben natürlich, Frau Dippe, noch einen Flickenteppich, das muss man ganz klar sagen. Je nach Bundesland, je nach Kommune, es sind verschiedenste Systeme, deswegen wurden ja auch im Zuge dieses Vergabebeschleunigungsgesetzes wieder Stimmen laut, die gesagt haben, wir müssen beispielsweise eine einheitliche Bundesplattform organisieren für Ausschreibungen, nicht? Damit also die Unternehmen, die anbietende Wirtschaft über eine, wenn ich jetzt mal laienhaft sagen darf, über eine Page, über eine Seite, die insgesamt die Ausschreibung der öffentlichen Hand anschauen kann, zu denen natürlich auch die Kommunen zählen. Ob und wie weit sowas dann wirklich mal umsetzbar oder durchsetzbar ist, bleibt abzuwarten. Aber Sie sehen, die Debatten gehen in dem Bereich auch weiter natürlich.
Welchen Tipp würden Sie Menschen geben, die unter diesen doch schon herausfordernden Umständen für kommunale Beschaffung zuständig sind? Sie können hier gerne einen Ruf ins Netz machen.
Ja, was kann man da sagen? Also ich denke letzten Endes, es gibt natürlich verschiedene Ansätze, die generell bei der Beschaffung, auch gerade bei der kommunalen Beschaffung, wichtig sind. Wir müssen natürlich professionalisieren, die Beschaffung. Ich will also die Kommunen da gar nicht aus der Pflicht nehmen. Das heißt, ständige Fort- und Weiterbildung auch in diesem Bereich, Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn das kommunale Vergaberecht ist komplex, also bei aller Beschleunigungsabsicht des Bundes jetzt. Wie gesagt, es sind einige spannende und gute, auch positive Regelungsansätze dabei. Den Losgrundsatz jetzt mal ausgeklammert. Aber man muss sich trotzdem immer wieder selber auch auf den Prüfstand stellen in den Verwaltungen. Schulung, Professionalisierung der Mitarbeiter ist das A und O. Das muss man natürlich wissen. Warum ist das wichtig? Das will ich auch nochmal vor Dippe betonen, weil wir zum Beispiel in den letzten Jahren ja wiederholt erlebt haben, dass wegen des aufgrund kleinerer Vergabeverstöße, die werden ja nicht böswillig oder absichtlich begangen, nicht? Etwa wegen eines Verstoßes gegen den Losgrundsatz. Also dann plötzlich gerade bei Projekten, kommunalen Projekten, wo sie Fördermittel mit drin hatten, es dann zur Rückforderung von Zuwendungen kommt, zum Teil Jahre später durch den Zuwendungsgeber. Das ist natürlich ein Wahnsinn, so etwas. Der Druck auf die Vergabestellen wächst enorm. Nicht jeder traut sich ja kaum noch, jeder Mitarbeiter guckt, worauf habe ich zu achten, wenn also die Rückforderung einer öffentlichen Zuwendung droht bei kleinem Vergabeverstoß. Diese werden ja dann durch die Verwaltungsgerichte entsprechend auch dann entschieden. Also da ist schon, liegt ein gewaltiger Druck auf den Mitarbeitern. Neben der Professionalisierung und Schulung sicherlich auch die Vergabevorbereitung ist ein ganz wichtiges Thema. Markterkundung, Marktübersicht schaffen. Das ist ein informelles Verfahren vor Beginn eines Ausschreibungsverfahrens. Hier liegt ein großes Potenzial, eine ordnungsgemäße Markterkundung durchzuführen, sich einen Marktüberblick zu verschaffen. Hier sollte man auch keine zu großen Ängste haben oder schüren. Die Markterkundung ist wichtig im Vorfeld, um zu schauen, welche Beschaffungsangebote gibt es am Markt. Und natürlich eben auch eine sachgerechte Vorbereitung von Vergaben. Da muss man sich zum Teil auch dann der professionellen Hilfe Dritter bedienen. Je präziser ein Projekt vorweg geplant ist, gerade im natürlich auch Baubereich, desto weniger haben Sie am Ende des Tages mit Nachträgen zu tun. Also insoweit Vergabevorbereitung, Markterkundung, professionelle Durchführung ist wichtig. Und dann natürlich auch die Nutzung, Sie sagten es vorhin, digitaler Instrumente, die einem da an dem Punkt auch wirklich weiterhelfen. Thema Katalogeinkauf halte ich für extrem sinnvoll und wichtig. Bis hin, das wäre vielleicht ein letzter Punkt, also nicht abschließend, aber einer, der mir jetzt spontan auch hierzu noch einfällt, ist natürlich auch die Überlegung, inwieweit kann ich interkommunal agieren? Muss wirklich jede Gemeinde einzeln kleinteilig beschaffen oder kann man nicht interkommunale Strukturen schaffen, die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit auch nutzen? Nicht nur jetzt untereinander, nicht Dienstleistungen, Vergaberei möglicherweise im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit zu organisieren, sondern aber auch Beschaffungsvorgänge gemeinschaftlich zu organisieren. Auch da kennen wir in der Vergangenheit viele gute Beispiele, ob das im Bereich der Strombeschaffung etwa ist, im Bereich der IT, im Bereich des Krankenhausbedarfs oder auch bei Feuerwehrfahrzeugen. Ich könnte jetzt verschiedene Bereiche nennen. Das hat sich etabliert. Das sind gute Ansatzpunkte, die man auch in Zukunft in den Blick nehmen sollte.
Ich habe abschließend noch eine persönliche Frage an Sie. Ich durfte Sie ja im Vorgespräch schon als sehr engagierten Streiter für Ihre Themen erleben. Was begeistert Sie denn an kommunalen Themen? Warum machen Sie das?
Ja, was begeistert mich an kommunalen Themen? Ich denke, Frau Diepe, da kann ich, glaube ich, zurückgreifen auf meine Eingangsausführungen zum Teil. Das Schöne ist ja im kommunalen Bereich, dass die Dinge, die in den Kommunen organisiert werden, freiwillig oder auch als Pflichtaufgaben, die Menschen ja unmittelbar berühren und erleben. Jeden Bürger, jede Bürgerin, wir erleben ja sozusagen, das sagte ich ja eingangs, den Staat, wo bei uns in der jeweiligen Gemeinde, in der Kommune vor Ort. Und deswegen ist es eben auch extrem wichtig, auch mit Blick auf die gesamte politische Wahrnehmung und Lage, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen in den Kommunen, in unseren Gemeinden. Nicht, dass sich die Menschen ernst genommen fühlen, dass sich aber auch wohlfühlen in ihrer Gemeinde, nicht? Und das ist eine große Aufgabe, die wir da haben, auch für die Stabilität in Deutschland, für das Verständnis der Menschen auch von Staat und Gesellschaft. Und das sind eben, da sind die Kommunen an allererster Front gefragt. Und deswegen macht es eben auch großen Spaß, natürlich diese Dinge mitzubegleiten in den unterschiedlichen Bereichen, ob es jetzt im Bereich der Bauleitplanung ist, nicht, wie gestalten wir unsere Städte zukünftig, im Bereich des Wohnungsbaus, wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus, nicht? Also da sind ja ganz viele Themen, klimaangepasste Stadtentwicklung, Klimaschutz, Umweltaspekte, Nachhaltigkeit, all diese Dinge finden sich dann schlussendlich auch in den Beschaffungsprozessen im Übrigen dann wieder, dass wir natürlich Wert darauf legen, nicht, wie wenn wir ein Bauvorhaben beispielsweise haben, nicht, dass quadratisch praktisch gut war mal. Nein, wir gucken heute auf eine nachhaltige, auf eine umwelt- und klimagerechte Bauplanung und Bauabwicklung unter Nutzung nachwachsender Rohstoffe etc. pp. Also das sind spannende Herausforderungen, nicht? Und das erleben, wie gesagt, die Menschen vor Ort. Und man hat auch Vorbildfunktion ja als Kommune. Das gilt auch für den Bereich der Beschaffung, nicht? Wenn ich jetzt nehmen Sie mal ein Beispiel, jetzt gerade noch Planung und Bau von einem Feuerwehrhaus oder einer Rettungswache. Nicht? Das sind, wenn glauben Sie gar nicht, was wir dafür fantastische Projekte umsetzen, baulich und auch gestalterisch. Bauen mit Holz und anderen Dingen mehr. Das nehmen die Leute natürlich wahr und es kann auch eine Vorbildfunktion für den eigenen privaten Bereich ja dann natürlich auch haben. Und deswegen muss es und sollte es unser Ziel sein, da arbeite ich ja auch gerne daran mit, dass wir lebenswerte Städte und Gemeinden zukünftig haben, wo die Menschen sich sicher fühlen, wo sie sich wohlfühlen. Aber wie gesagt, das wird zunehmend schwieriger, weil die Finanzausstattung der Kommunen sehr angespannt ist. Deswegen wiederhole ich da gerne meinen Appell nochmal auch an den Bund und an die Länder. Die Gemeinden sind ja verfassungsrechtlich Teil der Länder, dass sie die Gemeinden so ausstatten, dass sie handlungsfähig bleiben. Nur mit starken Städten und Gemeinden werden wir auch die Zukunftsaufgaben lösen können in Deutschland.
Herr Düsterdijk, danke, dass Sie mein Gast waren.
Sehr gerne, Frau Dippe, hat mich gefreut. Vielen Dank.
Wenn Sie sich für weitere Themen der öffentlichen Beschaffung interessieren, dann habe ich heute eine Empfehlung für Sie. Holen Sie sich Tipps für wirtschaftliche, digitale und prozesskonforme Beschaffung direkt in Ihr Postfach. Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie Praxisberichte, Studienergebnisse und Webinareinladungen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, achten Sie gut auf sich und andere.